Hi, willkommen. Mein Name ist Baoming Nguyen. Ich hoste diesen Podcast namens Klassenarbeit. Und das ist die erste Special-Episode. Leider konnte die Episode mit Siani nicht regulär diesen Mittwoch erscheinen, weil gerade die Welt einfach zusammenfällt und bald steht auch noch erstmal Bundestagswahl an. Aber als kleiner Teaser für das Live-Gespräch, was jetzt wirklich nächsten Mittwoch erscheint, wir hatten im Anschluss eine Diskussion mit dem Publikum und vom Format her brechen wir mal ein bisschen aus und übertragen es in die aktuellen Gegebenheiten. Aber das Thema bleibt dasselbe. Viel Spaß und bis nächsten Mittwoch.
Hallo, ich fand den Vortrag richtig gut.
Oh, danke. Instant Feedback.
Ich gehe zum einen, für mich das größte klassenlose Experiment, nämlich der Sozialismus. Ah. Hat man was davon gelernt? DDR, ja. Ich bin in Bulgarien geboren, auf Papier waren alle gleich.
Okay.
Bildung war da, die Frau war gleich.
Ja. Yeah.
Gescheitert.
Ja. Yeah.
30, 35 Jahre später hat man was gelernt.
Was würdest du sagen, was die größten Lektionen sind?
Moment, ich stelle die Frage.
Wieso ich bin hier, um dir die Frage zu stellen? Okay,
ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Punkt, weil das Ding ist, ich glaube, so, wenn man sich mit Klassen beschäftigt oder nochmal irgendwie den Marx aufschlägt, also zum ersten Mal tatsächlich erst Marx aufschlägt, weil ich habe vorher mir das eher so über erlebtes Wissen sozusagen, also ich stecke schon drin, ich muss es vielleicht nicht direkt, ne, erstmal nachlesen, was Marx mit Klasse meinte. Meine Eltern sind aus Vietnam geflohen und das ist auf Papier eine sozialistische Republik. Auf jeden Fall ein Regime, wovor sie geflohen sind, einfach weil es ein Unrechtsregime war. Und ich glaube, wenn ich jetzt meinen Eltern zum Beispiel sagen würde, ich flirte mit sozialistischen Positionen, dann würden die tot vom Stuhl umkippen. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Nachkommen so, dessen Eltern vor also sowjet- oder kommunistischen Regime geflohen sind. Ich habe auch keine richtige Antwort darauf. Ich glaube, es ist eben eine Strategie des bestehenden Systems, um sich zu erhalten, zu sagen, es gibt zwar eine Alternative zu dem sozialen Marktwirtschaft, zum Kapitalismus, aber hey, die haben sie ja schon mal ausprobiert, ist ja krachend gescheitert. Also ich glaube, es wird verunmöglicht zu überlegen, gibt es noch was anderes außerhalb des Kapitalismus, dem wir uns nähern können, um irgendwas zu verändern. Und es wird dadurch verunmöglicht, dass man sagt, ja, aber in der Geschichte haben wir ja schon gesehen, also ne, Stalin, Lenin, hast du nicht gesehen, alles. Also da kommen immer so Kaskaden von schlechten Beispielen und dann verwirrt man die Idee wieder, einfach weil man es so unmittelbar mit diesen geschichtlichen Figuren verknüpft hat. Was aber nicht heißt, dass das, was diese Regime vertreten haben, genau das, was auf Papier ist. Ich kenne auch oft den Spruch, Kommunismus ist nur auf Papier gut und dann in der Umsetzung schrecklich. Also ich glaube, das kommt wahrscheinlich darauf zurück.
Ich komme auch von Familie, der war repressiert, deswegen totalitär ist nie gut.
Ja. Ja.
Der Experiment ist eigentlich nicht nachgedacht. Ja. Man soll mehr davon lernen.
So viel Gedanken. Ich
muss also aber bitte nicht das große Fass öffnen, den Abend ist kurz.
Es gibt ja immer diese Diskussion, das wurde ja nie richtig gemacht und es war ja quasi eine andere Form von Machtmissbrauch unter dem Deckmantel, blablabla und so. Es stimmt schon, Mia hat recht, es gibt diesen klassik linken Spruch, so ist es leichter, sich das Ende der Welt als das Ende vom Kapitalismus vorzustellen. Wollte ich eigentlich als Titel nehmen, aber war nicht sehr beliebt und ich war so, okay, na gut, Tellerwäscher. Ich glaube, dass es mehrere Elemente gibt. Ich glaube, dass dieses, also bei der Recherche habe ich schon gemerkt, dass dieses Ding, also dieses Konzept von Eigentum, tatsächlich ein Riesending ist. In der Hinsicht, dass Eigentum motiviert, also es gab natürlich ja auch feudale Systeme, in denen wir auch in Deutschland gelebt hatten, wo es quasi kein eigenes Grundstück hatte, sondern man hatte so ein feudales System und dann kam irgendwie der Typ, der vom König und der hat Geld eingetrieben und so und der konnte auch immer alles zerstören, der konnte alles machen mit deinem Grundstück, was er wollte, der konnte es zerstören, das konnte es machen. Das war sehr demotivierend. Die Leute haben sich keine Mühe gegeben, die waren so, who cares, der König kann kommen und alles kaputt machen, I don't care about anything. Das heißt, Eigentum motiviert ja irgendwie schon, aber Übereigentum kippt. Das heißt, mein Argument ist so ein bisschen, ich glaube, es braucht eine Balance. Und was ich auch interessant finde, ist, der in der Aufarbeitung von sozialistischen Ländern ist auch immer, dass sich immer nur auf die negativen Sachen fokussiert wurden. Es gibt dieses tolle Buch, das heißt, warum Frauen im Sozialismus mehr Orgasmen haben. Amazing. Awesome Buch. Sie arbeitet es anhand von Deutschland heraus, dass die westdeutschen Frauen beispielsweise, die ein sehr kapitalistisches System hatten, dass da diese sehr patriarchalische Familienkonstellation sich etabliert hatte, weil die Frau hat weniger Geld verdient und der Mann hat mehr Geld verdient und dadurch war auch ein bisschen die Aufgabe von der Frau, Sex zu haben. Also sie war schon, also ihre Aufgabe war es auch, sexy zu sein und den Mann happy zu machen, weil er war der Hauptversorger. In der DDR ganz anders. Hohe Scheidungsraten, die Frauen waren so, I don't want to mess with this guy, ich bin raus. Also da war es ganz anders. Und es, in dem Buch geht es darum, wie die Wende tatsächlich dazu geführt hatte, dass das Leben für die Westfrauen besser wurde. Just in, nur in Bezug auf Sexismus. Das heißt, wir haben schon diese Tendenz im Kapitalismus, vor allem nach 1989, dass wir waren so, endlich ist es vorbei, alles war ganz schlimm da so. Ich meine, wenn du Leute fragst, die haben bestimmt haben deine Familie auch Elemente, wo sie sagen, das war besser als hier. Aber es gibt auch viele Elemente, wo sie sagen, ah, das war schrecklich. So. Und das heißt, ich glaube schon, dass es so eine neue Welle gibt von Leuten, die das nochmal ganz anders betrachten und nicht mehr in dieses sehr Schwarz-Weiß-Bild hineingehen und sehr dämonisierend sind, sozusagen, sondern die Elemente davon sehen. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall immer eine Frage der Balance ist. Aber es ist so eine journalistische Haltung, weil wir sind Journalistin und wir glauben daran, dass Check and Balance, es gibt so viele Untersuchungen in den USA, was passiert, wenn Zeitungssterben in lokalen Regionen passieren, wenn es keine Journalistinnen mehr gibt, die fiese Fragen stellen und rumpieken, dann steigt die Korruption. Und ich glaube, dass das auch ein Teil davon ist. Also wie funktioniert Check and Balance in der Hinsicht? Das war jetzt ein sehr langer Antwort, sorry.
Ja, ich habe noch mal eine Frage und zwar zu dem Thema. Wir haben ja nun mal große soziale Unterschiede in Deutschland. Also sehr die Spanne zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und wir reden auch mal viel von Kinderarmut. Ich kann jetzt keine Zahlen darlegen, aber Kinderarmut gibt es in unserem reichen Deutschland. Ja. Und dann habe ich mich jetzt noch mal erinnert oder noch mal gelesen, was in der Ankündigung zu Ihrem Vortrag stand. Ja, die Ungleichheit, wie wird das aufrechterhalten, aber wie können sie überwunden werden? Haben Sie dazu noch irgendwie eine konkrete Antwort? Weil darauf habe ich jetzt noch so ein bisschen gewartet. Also es gibt die sozialen Unterschiede, wir brauchen ein Stück Bildung, weil sonst kommen auch die Kinder aus den unteren Schichten nicht zurecht. Und wenn ich Berlin angucke, Sie kommen ja nur beide aus Berlin, also da sieht man ja diese sozialen Unterschiede ziemlich krass. Wie kann man das Ganze, wie kann man das vielleicht versuchen zu überwinden?
Also ein Lösungsvorschlag hattest du ja vorhin schon erwähnt, Umverteilung. Ja. Wäre ein großer Faktor, den wir vielleicht so erstmal nicht beeinflussen können. Wir können aber die Frage stellen, zum Beispiel, warum wurde die Vermögenssteuer ausgesetzt? Also das wäre ja zum Beispiel ein Punkt, wo sich Geld umverteilen ließe, was ja jetzt gehortet wird durch gewisse Personen, Familien, die eigentlich wieder in Zirkulation kommen kann, wenn man bedenkt, wie marode auch die Sozialsysteme auch einfach. Ich glaube, im Kleinen fängt das vielleicht auch damit an. Persönlicher Faktor, als freie Journalistin ist es wirklich nicht einfach.
Hart.
Ständig Jobs zu bekommen, deswegen ich arbeite eigentlich auch eher jetzt mit einem Fuß in der Kommunikation für Einkommen. Ich hatte letzten Sommer, als ich diesen Podcast gestartet hatte, witzigerweise keine Aufträge. Also ich habe gepitcht, ich habe mich beworben des Todes, es kam einfach nichts zurück. Da war die Höhe, ach ja, hier die ganzen Migranten, die Bürgergeld beantragen und auf der Tasche des Staates leben. So, und die sind da super faul. Das Ding ist, ich war in einem Punkt, wo ich Bürgergeld beantragen durfte, konnte und sogar musste, weil ich einfach davon gelebt habe, dass Freundinnen mir Geld geliehen haben, weil sie gerade zu viel übrig hatten und meine Eltern das nicht stemmen konnten, mich mitzuernähren. Und dann saß ich vor diesem Haufen an Papier, was verlangt wird von einer Person, minutiös dich nackig zu machen an Transaktionen, was du gemacht hast, wo du deine Bankkarte mal draufgelegt hast. Komplizierte Formulierung. Und ich habe das am Ende tatsächlich gelassen, weil ich mehr Sinn darin gesehen habe, weiter Jobs zu suchen oder Bewerbungen zu schreiben oder zu pitchen, als die Arbeit reinzustecken, um, ich weiß nicht, was der Bürgergeldsatz ist, auf jeden Fall, es wäre mickrig gewesen. Und es wäre trotzdem ein Struggle gewesen, mit dem Geld weiterzuleben. Was ich sagen möchte, und das hat, glaube ich, auch nochmal, eine Geschichte hat es aber ganz gut auf den Punkt gebracht. Irgendwie hat die Registrierung nicht funktioniert, Deutschland und Netzwerke und Digitalisierung und so weiter. Auf jeden Fall musste ich dann eine Person aus der Behörde anrufen. Typisch, ein bisschen so typisch beamtmäßig, so sehr Routine, so einfach abarbeiten. Und da hatte sie mich gefragt, ob ich schon mal Bürgergeld beantragt hätte. Und da habe ich Nein gesagt. Und da gab es dann so weitere Fragen wie, haben Sie studiert, Abschlüsse? Und ich habe im Verlauf des Gesprächs gemerkt, dass sie viel freundlicher wurde. Ich glaube, hätte ich gesagt, so nö, das ist mein 5. Antrag für Bürgergeld und ich habe einen Hauptschulabschluss. Und das ist zum Beispiel auch eine Form von Klassismus, die Abwertung gegenüber dessen, wäre das ganz anders gewesen, das Gespräch. Und ich glaube, und das ist eine sehr unbefriedigende Antwort, weil die sehr mühsam ist und sehr im Kleinen ist, aber Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo diese Ungerechtigkeiten herrschen, wo man umverteilen könnte. Und sei es in Empathie, Leuten entgegenzukommen oder sich zu hinterfragen, wenn ich jetzt denke, ah, du bist jetzt irgendwie weniger klug, weil du Hauptschulabschluss hast, dass man sich mal kurz zurücknimmt und fragt, so, ist es wirklich so? Oder sind da größere Dinge am Werk? Und dann empathischer mit Personen umzugehen, glaube ich.
Wow. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Empathischer mit Personen umgehen. Vielen Dank, Sane Sophia Böder und Bao Mu Nguyen. Und ja, schönen Abend wünsche ich.
Und das, was vorher besprochen wurde, nämlich unser Gespräch, also Siani und ich, das kommt nächsten Mittwoch. Danke euch. Tschüss.